Mit Dr. Frank Wüller ist heute ein echter Finanzierungsexperte zu Gast im All About Immo Podcast. Er bringt über 25 Jahre Berufserfahrung mit im Finanzierungsgeschäft sowie in der Finanzierungsberatung und Vermittlung und ist deshalb genau der richtige Gast für die heutige Folge des Podcasts. Wir haben ausführlich gesprochen über die Zins- und Preisentwicklung, über die Anforderungen der Banken im aktuellen Marktumfeld. Also was muss ich tun, um einen Kredit zu bekommen? Was erwartet die Bank von mir, auch in puncto Eigenkapital beispielsweise? Haben dann noch ein paar Praxisfragen beantwortet, mit denen ich als Immobilienmakler oftmals konfrontiert werde in meiner gängigen Berufspraxis. Und ja, Gott sei Dank konnte Frank mir auch zu diesen Themen Rede und Antwort stehen. Insofern meines Erachtens nach eine Folge, die sehr gut reinpasst in den Kontext, nachdem wir über einige große und teure Gewerke gesprochen haben. Rund um die Immobilie macht die Finanzierung heute Sinn, denn irgendwo muss das ganze Geld ja herkommen. Damit auf jeden Fall direkt rein und viel Spaß mit der Folge.
Moin Frank.
Hallo Luke.
Ja, grüß dich sehr. Schön, dass du heute hier bei uns im All About Immo Podcast zu Gast bist. Ich weiß nicht, ob du die ersten Folgen schon verfolgt hast, vielleicht mal reingehört hast.
Ja, habe ich.
Hast du, sehr schön.
Freue mich, heute da zu sein.
Ja, schön, dass das klappt. Wir haben ja in den ersten Folgen einige Themen angesprochen, die ein bisschen Geld kosten. Ja, das ist angefangen mit der fast der ganzen Sanierung des Hauses. Dann sind wir aufs Dach genau eingegangen, auf die Fenster genau eingegangen. Alles Themen, wo wir auch Preise dran geschrieben haben und dann festgestellt haben, okay, alles nicht ganz günstig. Ja, und irgendwo muss ja nun mal das Geld auch herkommen für so eine Immobilienfinanzierung beziehungsweise für den Immobilienerwerb und alles, was dazugehört. Und deswegen bist du heute der richtige Mann für das Thema Finanzierung und generell einfach mal so die Zins- und Preisentwicklung. Freue mich sehr, dass du da zugesagt hast und uns ein paar Punkte gleich erläutern kannst. Wir werden vielleicht am Anfang erstmal ein paar allgemeine Punkte besprechen, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen und dann nachher nochmal ins Detail gehen, was so ein paar Fragen aus der Praxis angeht, einfach praxisnahe Themen angeht, wo wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin sich dann auch wiederfindet und sagt, ah ja, stimmt, ja, den Punkt hatte ich hier auch noch auf dem Zettel, das hätte mich interessiert. Ich hoffe, dass wir da möglichst viel von abbilden können, bin da aber guter Dinge, ehrlich gesagt. Reicht aber eigentlich auch schon an Vorgeplänkel. Ich würde vorschlagen, Frank, stell dich doch gerne einmal vor, sag mal, wer du bist und was du machst und vielleicht auch schon gemacht hast in der Vergangenheit.
Ja, sehr gerne, Luke. Also herzlichen Dank nochmal, dass ich heute hier sein darf, um ein wenig vielleicht das spannende Thema Immobilienfinanzierung mit dir zu beleuchten, unterschiedlichen Facetten. Vielleicht kurz zu mir. Frank Wüller, mein Name. Ich kümmere mich eigentlich, seit ich im Berufsleben stehe, um Finanzierungsfragestellungen. Ich habe klassisch irgendwann mal bei der Sparkasse meine Ausbildung gemacht. Nach der Ausbildung dann ins Studium abgetaucht, aber parallel halt immer auch weitergearbeitet bei besagter Sparkasse. Nach dem Studium Rückkehr in die Bank, dort dann auch einige Jahre Finanzierungsfragestellungen betrachtet, sowohl auf der Kundenbetreuerseite als eben auch auf der Analystenseite. Dann hat es mich in die Unternehmensberatung für Banken und Sparkassen gezogen. Da habe ich dann eben viele Jahre Banken, insbesondere auch im Kontext Kreditprozessoptimierung beraten und Kreditprozesse und andere Themen eben optimiert im Finanzierungsgeschäft. Darauf aufsetzen habe ich mich dann irgendwann mit zwei Kollegen von mir selbstständig gemacht. Wir haben einen Finanzierungsmarktplatz für gewerbliche Finanzierung gegründet. Also vereinfacht gesagt, führt der Angebot und Nachfrage nach Krediten zusammen, auch nach Immobilienkrediten natürlich.
Ja, ja.
Mittlerweile sozusagen bin ich jetzt wieder zurückgekehrt und berate wiederum auf der einen Seite Banken und Fintechs und auf der anderen Seite eben auch Privatpersonen und Unternehmen. Banken und Fintechs halt weiterhin in Prozessoptimierungsfragestellen, aber eben gerade Privatpersonen und Unternehmen berate ich oder meine Kollegen eben auch bei der Begleitung von Finanzierungsvorhaben, bei dem Einwerben von Kapital und insbesondere natürlich dann auch das Thema Immobilienkredite von Bedeutung. Also das vielleicht kurz zu mir. Also sprich, ich kann vielleicht auch gar nichts anderes als Finanzierungsgeschäft, aber ich glaube, davon ein wenig zu verstehen an der Stelle,
ja. Das würde ich unterstellen, ja, das hört sich auf jeden Fall auch stark danach an und ich denke, das wirst du auch gleich nochmal unterstreichen, dass du auf dem Gebiet ja ein bisschen was dazugeben kannst hier in diesem Podcast, sonst wärst du nicht hier. Nein, sehr schön. Wir wollen vielleicht anfangen mit dem Thema Zinssituation, Zinsentwicklung. Da wirst du uns ein bisschen was erzählen, wo kommen wir her auf der Zinsseite, wo geht's vielleicht auch hin? In Klammern, nächste EZB-Sitzung Mitte September, ich glaube am 13.09. ist das. Passiert da vielleicht schon was? Würde mich mal deine Einschätzung ehrlicherweise auch zu interessieren. Ja, und einfach mal so die Einordnung, ne? Weil viele haben festgestellt, glaube ich, die sich aktuell mit Immobilien beschäftigen, das in den letzten Jahren auch schon getan haben. Da ist ein bisschen was passiert. Die Zeiten haben sich geändert. Ja, die Banken schauen aktuell schon ziemlich genau drauf. Kriege ich das von meinen Kunden mit. Ich habe aktuell nicht das Gefühl, als wenn Immobilienkredite oder Finanzierungen mal eben schnell vermittelt werden. Zack, zack, habe ich jetzt lange nicht mehr erlebt in der Branche, sondern da wird schon wirklich genau geguckt, genau geprüft. Wollen wir auch gleich drüber sprechen, aber vielleicht fängst du einfach mal an und setzt einfach mal diese Zinsentwicklung so ein bisschen in den Kontext.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also du hattest das so ein bisschen auf die Frage runtergebrochen, wo kommen wir her und wo entwickelt sich hin?
Ja.
Es ist im Prinzip so, wir kommen aus einem historisch niedrigen Zinstal, möchte ich mal sagen, oder Zinstief. Das heißt im Prinzip bis zum eigentlich Januar 2022 und die Zeit davor, so gut zwei, drei Jahre, hatten wir ein Zinsniveau, wo du teilweise eine Immobilienfinanzierung, sag ich mal, bekommen hast zu einem Zinssatz unter 1%, wenn es gut funktioniert hat. Und dann hatten wir im Prinzip einen sehr rapiden Zinsanstieg. Der ging dann im Prinzip hoch bis auf 4%. Das war so relativ eben schnell dann auch eine Entwicklung. Also wir haben dann diese 4% oder über 4% oder um 4%, möchte ich mal sagen, tatsächlich dann auch ja, zum Ende des Jahres 23 bereits gesehen. Also sprich, in relativ kurzer Zeit ist eben der Zins erheblich angesprungen,
ja,
und hat auch durchaus dann zu erheblichen Verwerfungen am Markt geführt. Ja, also das habe ich eben noch aus anderen Themen gesehen. Bauträger im Prinzip ihre Bauprojekte zurückgezogen, haben nicht mehr gestartet. Personen mussten nochmal neu schauen, wie finanziere ich jetzt meine Immobilie? Kann ich mir das unter dem neuen Zinsniveau eigentlich leisten? Worauf muss ich da achten und Ähnliches? So, und jetzt haben wir im Prinzip ja eine leichte Tendenz, die wir sehen, zu rückläufigen Zinsen. Ja, wir sind jetzt aktuell wieder so, je nach Laufzeit und Bonität und so weiter, sage ich mal, sieht man jetzt am Markt schon Zinssätze um 3% in etwa, ja, 3 bis 3,x. Und Experten gehen auch heute eben davon aus, dass die Entwicklung der Zinsen weiterhin Richtung niedrigeren Niveau nochmal gehen kann. Ich persönlich glaube nicht, dass wir so ein historisch niedriges Niveau, wie wir das gesehen haben, jetzt in nächster Zeit nochmal sehen werden. Aber ich glaube eben schon, dass wir niedrigere Zinsen nochmal sehen, als wir aktuell unterwegs sind.
Ja.
Gleichwohl, das gehört eben auch dazu, muss man sagen, ist das Zinsniveau in Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin eigentlich historisch niedrig. Ja? Wir haben also früher viel, viel höhere Zinssätze gesehen, zweistellige Zinssätze durchaus auch gesehen. Wenn du in den 90ern finanziert hast, dann warst du durchaus noch irgendwo mit 7-8% unterwegs. Das heißt, wir sind jetzt auf einem Niveau unterwegs, was sich doch nochmal deutlich unter dem Durchschnittszins der letzten Jahre bewegt. Ne? Das muss man schon vor Augen haben.
Ja.
Ein Stück weit die Herausforderung ist aktuell eben auch noch, dass wir gleichzeitig aber sehen, wir haben eigentlich einen stetigen Anstieg von Immobilienpreisen. Also natürlich immer ein bisschen Lage, wem sage ich das?
Ja.
Aber vereinfacht gesagt kann man sagen, die Immobilienpreise sind ja in den letzten Jahren einfach stetig und konstant immer weiter gestiegen. Und das ist natürlich auch weiterhin der Fall. Wir hatten zwar kurzfristig im Rahmen auch dieser Zinsentwicklung leicht rückläufige Preisniveaus, aber eigentlich, wenn man es auf den Langfristchart sieht, würde man eigentlich sagen, die steigen doch stetig. Und dann hast du natürlich die Kombination von Preisniveau heute und Zinsniveau, wo man dann eben auch letztlich genau schauen muss, wie stellt man jetzt eigentlich eine Finanzierung auf die Beine und Ähnliches. Das muss so ein bisschen zur Einordnung des Zinsniveaus.
Finde ich auch spannend, einfach mal an der Stelle zu beleuchten, wenn man über sinkende Kaufpreise spricht oder rückläufige Kaufpreise, ist ja auch so ein bisschen die Frage, von wo denn sinkend und wo denn fallend. Also ich habe in Frankfurt so diese Hochzeit mitgemacht und da hattest du wirklich B- oder C-Lagen in der Stadt, aber Quadratmeterpreise, wenigstens Angebotspreise im Internet von 10.000 Euro den Quadratmeter. Und wenn wir jetzt sprechen darüber, dass Preise fallen, ja, von wo kommen wir denn? Also von wo fällt denn der Preis? Ja, also sie kommen von einem irre hohen Niveau und sind von da aus vielleicht zurückgegangen. Ja, muss man da so ein bisschen über die Aussagekraft von die Preise fallen vielleicht auch mal sprechen oder könnte man drüber sprechen. Ja, und wie du gerade richtig gesagt hast, historisch betrachtet sind wir in der Zinslandschaft gerade sicherlich nicht an einer Stelle, wo wir wirklich über hohe Zinsen sprechen. Da kommt es auch natürlich immer so ein bisschen drauf an, mit wem redest du? Redest du mit jemandem, der in den 90er Jahren gebaut hat oder redest du mit jemandem, der seit 5 oder 6 Jahren auf der Immobiliensuche ist und die, ne, ja, das sind zwei unterschiedliche Sichtweisen und Betrachtungsweisen. Ja, aber das macht es auf jeden Fall spannend, das ganze Spielfeld. Ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die meisten von denen sind wahrscheinlich welche, die kaufen möchten, vielleicht gerade gekauft haben, sich damit beschäftigen, wann der richtige Zeitpunkt ist zu kaufen. Für die Leute würde ich ganz gerne mit dir drüber sprechen, wie kommen wir denn jetzt an einen Kredit? Also wenn jetzt hier jemand sitzt und sagt, ja, wir haben jetzt mal hier die Köpfe zusammengesteckt und haben uns entschieden, wir haben ein bisschen was gespart, wollen aus der Mietwohnung raus ins Eigenheim. Was sind denn die Voraussetzungen im aktuellen Umfeld der Banken? Vielleicht mal so generell, kann man ja mal ganz nah an der Praxis wirklich das erklären, welche Unterlagen werden vielleicht auch benötigt, auf was muss ich mich einstellen? Und auch welche Anforderungen sind interessant auf der Eigenkapitalseite? Wie viel Geld muss ich prozentual bemessen am Kaufpreis mitbringen, damit eine Bank überhaupt bereit ist, mit mir über einen Kredit zu sprechen? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, sehr gerne. In der Tat eine spannende Frage, die sich in dem Thema Immobilienerwerb dann zu irgendeinem Zeitpunkt stellt. Wie finanziere ich sozusagen die Immobilie? Und im Durchschnitt wiederum betrachtet ist es so, dass natürlich der Großteil der Bevölkerung eben dann auch Kredite oder Finanzierungsformen in Anspruch nehmen muss, um eben hier sozusagen die Immobilie dann letzten Endes auch kaufen zu können.
Ja, ja.
Das ist klar. Kurzer Einschub an der Stelle. Ich bin ein großer Freund davon, sich hier auch unterschiedliche Bankangebote anzuschauen.
Ja.
Also hier lohnt auf jeden Fall ein Vergleich. Und es lohnt sich im Zweifel auch wirklich unabhängig einmal beraten zu lassen. Also sollte irgendwann in deinem Netzwerk Bedarf entstehen, stehe ich gerne auch immer dafür eine neutrale und unabhängige Beratung zur Seite. Denn es ist schon so, dass du zwar im Grundsatz die gleichen Anforderungen bei Banken siehst, aber doch natürlich trotzdem sehr unterschiedliche Zinsniveaus, also Preisniveaus, also was ruft die Bank jetzt am Preis auf? Du siehst natürlich unterschiedliche Einschätzungen von Immobilien. Die regionale Nähe ist vielleicht manchen besonders wichtig. Dann gibt es Banken, die sind eher digital. Andere wollen eher den persönlichen Ansprechpartner, sprich lange Rede kurz. Ich würde hier immer auch vergleichen und mehrere Angebote einholen und nicht auf das erstbeste Angebot meiner Hausbank, wo ich vielleicht irgendwann mal meinen VL-Vertrag abgeschlossen habe oder sowas, im Zweifel verlassen. Es kann das beste Angebot sein, aber die Erfahrung lehrt mich, ist es häufig dann aber nicht. Es gibt gewisse Anforderungen, sage ich mal, die kann man sagen, sind im Durchschnitt wahrscheinlich für jede Bank ähnlich. Also zunächst mal ist so die Regel, man sollte Eigenkapital in eine Finanzierung einbringen. Wenn man auf eine Immobilienfinanzierung schaut, was muss ich eigentlich finanzieren? Ich habe den Kaufpreis der Immobilie. Gegebenenfalls, wenn ich die gekauft habe, will ich die noch sanieren. Gegebenenfalls auch nicht. Aber wenn ich sie sanieren will, habe ich auch noch Sanierungskosten.
Ja.
Und ich habe auf den Kaufpreis der Immobilie natürlich gewisse Nebenkosten. Ja, Grunderwerbsteuer, Notar, Makler, Kotage, genau. Die müssen ja auch leben.
Ja.
Und die betragen dann, wenn man im NRW das zusammenzieht, je nach Kontext, sagen wir vielleicht 10-12%, diese Erwerbsnebenkosten. Ja. So, und das ist jetzt eigentlich eine Daumenregel, dass Banken es eigentlich gerne sehen, wenn diese Nebenkosten komplett aus Eigenkapital sozusagen finanziert werden und nicht aus deren Krediten.
Ja.
Und darüber hinaus ist dann eben eine Anforderung, dass man sagt, so weitere rund, weiß ich nicht, 10% des Kaufpreises wären dann eben auch noch schön an Eigenkapital, sodass man sagen kann, bezogen auf das Gesamtfinanzierungsvolumen, so eine Daumenregel irgendwo um 20% Eigenkapital ist dann ein wünschenswertes Niveau, was Banken gerne sehen. Man muss wissen, je mehr Eigenkapital man letztendlich einbringt und einbringen kann, je günstiger wird eine Immobilienfinanzierung natürlich, weil der Beleihungsauslauf der Bank einfach sinkt. Ja, früher sprach man auch von Realkrediten, wenn es bis 60% des Beleihungsauslaufs finanziert wurde.
Ja.
Das waren dann die besonders günstigen Formen. Also das heißt, als Daumenregel gilt natürlich auch, je mehr Eigenkapital, desto günstiger die Finanzierung.
Genau.
Auf der anderen Seite gehört natürlich auch zur Wahrheit, das Eigenkapital, was ich in die Immobilie dann gesteckt habe, kann ich im Zweifel nicht mehr alternativ für mich arbeiten lassen, beispielsweise in Fonds oder ähnliches. Das ist auch mal ein Risiko. Eine weitere Anforderung sozusagen ist dann eben auch häufig, dass man Konnex zum Einkommen darstellt. Ja, also da gibt es eine weitere Daumenregel, dass man sagt, eigentlich sollte die Immobilienfinanzierungsrate so irgendwo nicht 35-40% des nachhaltig verfügbaren Nettohaushaltseinkommens übersteigen, sozusagen. Ja. Sonst hat man auch im Zweifel wieder ein Thema. Und deshalb mit nachhaltig meint man natürlich auch vielleicht auch Lebenssituationen zu betrachten, wo man sagt, Mensch, vielleicht bleibt mein Partner oder meine Partnerin temporär mal zu Hause, weil wir ein Kind bekommen haben und. Dass man das eben alles mit berücksichtigt.
Ja.
So, dann hat man erstmal so die finanziellen Voraussetzungen einer Bank erfüllt. Und dann schaut natürlich eine Bank noch auf das, was vielfach nervig ist für Kunden. Die wollen eine Menge von Unterlagen sozusagen haben. Stichwort ist da Einkommensnachweise, eine Selbstauskunft, also Vermögensnachweise sozusagen. Dann natürlich die gesamten Objektunterlagen. Ja, also die braucht die Bank natürlich, um die Immobilie einzuwerten für sich, zu einem Beleihungswert festzustellen.
Ja.
Und wenn ich eine Immobilie vermieten möchte oder sie bereits vermietet ist, dann habe ich vielleicht noch ergänzende Unterlagen zu bringen, wie Mieterlisten. Da möchte ich natürlich mit der Bank wissen, wie langfristig sind die Mietverträge und so weiter. Ja. So, das heißt, diese Dinge muss ich im Prinzip auch zusammentragen und auf der Basis wertet mich die Bank dann ein. So, und dann habe ich im Prinzip meine Hausaufgaben erstmal gemacht.
Ja.
Und dann bekomme ich halt eben von der Bank den jeweiligen, ich sag mal, das Angebot. Und das Angebot, wichtig zu erwähnen, ist eben nicht mehr nur der Zins, sondern man sollte natürlich auf Zins schauen, auf die Möglichkeit von Sondertilgungen. Dann sollte man eben darauf schauen, wie ist die Besicherungssituation, also wird jetzt nur die wird jetzt die Immobilie als Sicherheit darin gezogen, muss ich vielleicht sogar noch ergänzende Sicherheiten beibringen. Darauf muss man achten, die richtige Finanzierungslaufzeit natürlich wählen an der Stelle, damit man eben nicht Zinsänderungsrisiken zum Beispiel im Zeitverlauf unterliegt und ähnliche Dinge mehr. Also das wären so im Überflug mal die grundsätzlichen Anforderungen einer Bank an dich, sozusagen als Kreditnehmer, wenn du eben eine Finanzierung aufnehmen möchtest. Oder auch wenn du eine bestehende Finanzierung, wenn sie im Zinsauslauf ist, zum Beispiel bei einer anderen Bank umfinanzieren möchtest, ja, auch dann ist natürlich sowas wieder beizubringen.
Okay, ja. Da habe ich jetzt letztens jemanden gehört, der mir gesagt hat, mein Gott, ich muss mich da ja richtig nackig machen. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut, ne? Also du musst da schon wirklich zeigen, was du hast.
Ja, das ist so. Also wenn man sich so eine Selbstauskunft, das ist wirklich so ein typisches Formular, sage ich mal, mit dem man gerne arbeitet, da steht natürlich wirklich alles drin. Ja, also vom Einkommen, von Vermögen, habe ich noch andere Immobilien, habe ich Erspartes, habe ich Fondsanteile, habe ich Verpflichtungen, habe ich vielleicht mein Auto schon finanziert, habe ich andere finanzielle Verpflichtungen. Das Ganze eben nicht nur für mich, sondern häufig wird natürlich eine Immobilie auch gekauft als zum Beispiel Ehepartner. Sprich dann das Ganze nochmal für meinen Partner, meine Partnerin eben auch. Und da habe ich noch Verpflichtungen gegenüber Kindern und anderen Dingen. Also das heißt, wie du schon sagst, also das ist einmal Hose runter und komplett nackig machen, ja.
Aber ich meine, es ist ja vernünftig. Ich meine, worüber reden wir hier? Geht ja nicht darum, dass dir jemand Geld leiht, damit du dir, ich weiß nicht, ein Brötchen beim Bäcker kaufen kannst, sondern es geht hier im Zweifel um schnell mal mehrere hunderttausend Euro.
Absolut. Das muss man natürlich fairerweise auch immer sagen. Es ist natürlich in der Tat etwas anderes, ob ich jetzt eben ein Brötchen beim Bäcker kaufe oder ob ich jetzt eben tatsächlich mehrere hunderttausend Euro in der Regel ja bei einer Bank aufnehmen möchte. Es ist natürlich völlig nachvollziehbar, dass eine Bank das wissen will. Die Frage ist im Zweifel nur, in welcher Phase des Prozesses möchte sie das wissen? Sie möchte das natürlich möglichst alles direkt zu Beginn wissen und möglichst treffsicher zu haben. Der Kunde hat ja eher die Erwartungshaltung, ich möchte sehr früh eigentlich einen konkreten Preis wissen. Und das ist oft so ein bisschen das Mismatch, was auch häufig dazu führt, dass jetzt der Banktermin oft eben kein Kauferlebnis ist, ja,
sondern, ja, das stimmt.
Sondern eher so ein, wie soll ich sagen, also so ein anstrengender Thema ist.
Ja.
Und auch da nochmal der Hinweis, da helfen dann eben neutrale Beratungen eben durchaus auch da sozusagen so ein bisschen den Kunden zu helfen.
Das glaube ich sofort. Würde ich persönlich auch tun, ja. Sicherlich nicht jeder, aber der Hinweis, glaube ich, an der Stelle macht sicher Sinn, dass man das macht. Mir fällt gerade was ein, da würde ich dich ganz gerne nach deiner Meinung fragen. Ich lese ganz oft so Immobilienanzeigen, wo dann in der Überschrift steht, warum nicht einfach in die eigene Tasche mieten oder so ähnlich. Und immer so dieses Spielchen mit, ja, du bist blöd, wenn du Miete bezahlst, kauf dir doch lieber eine Immobilie. Das habe ich schon so oft gehört. Mein Gott, warum gibst du so viel Geld für Miete aus? Kannst ja besser was kaufen. Aber wir haben ja jetzt auch gerade gelernt und so habe ich das auch immer schon gesehen oder diesen Satz so kritisch betrachtet, so einfach ist es ja nicht. Also es ist ja nicht 1:1, dass ich sage, ich zahle irgendwo meinetwegen 1.000 Euro Miete und für das gleiche Geld im Monat könnte ich eine Immobilie ja schon kaufen. Stimmt nicht ganz, weil Eigenkapital, wie wir gerade gelernt haben von dir, erwartet die Bank dann ja durchaus auch noch. Ja, das heißt, das muss man auch noch mitbringen. Und ehrlicherweise ist ja auch mit der Rate im Monat die Immobilie insgesamt auch noch nicht bezahlt. Also ich habe noch keinen Strom, ich habe noch kein warmes Wasser, der Kühlschrank ist auch noch nicht voll, wie auch immer. Das kommt ja auch alles noch on top. Deswegen verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber ich sehe das so ein bisschen kritisch, wenn damit dann geworben wird, mieten Sie doch einfach in die eigene Tasche, so ungefähr.
Ja, genau. Beziehungsweise, wenn man es jetzt ein bisschen diffiziler betrachtet, kann man wahrscheinlich sagen, es kommt darauf an. Es kommt jetzt immer auf die individuelle Situation an. Es gibt sicherlich Lebensphasen oder grundsätzliche Lebensmodelle, wo einfach die Miete eines Objektes einfach viel, viel besser ist, zu mir passt, ja. Und in anderen Situationen passt dann eben der Hauskauf oder der Immobilienkauf besser. Ja. Mit all den Vor- und Nachteilen, die beide Varianten haben, ja. Also salopp gesagt, wenn ich irgendwie in einer Wohnung wohne, die ich dann, wo ich keinen Bock mehr drauf habe, dann ziehe ich halt aus, wenn ich sie gemietet habe. Wenn ich eine Immobilie gekauft habe, hänge ich da vielleicht dann eben doch ein bisschen mehr drin dran. Ja, da hänge ich eine Finanzierung drauf, das ist alles ein bisschen komplexer. Ich muss sie auch regelmäßig wahrscheinlich ein Stück weit in Stand halten, natürlich klar, zu weiteren Kosten. Ja. So, und deshalb gibt es da, glaube ich, kein richtig und falsch, aber du hast recht, da wird natürlich häufig mitgeworben. Und in vielen Fällen ist das auch, glaube ich, kein falscher Gedanke zu sagen, ich betreibe einen Vermögensaufbau dadurch, dass ich eben, bleiben wir jetzt mal bei diesen 1.000 Euro, dass ich eben diese 1.000 Euro monatlich aufwende, die aber eben nicht nur für Miete und damit komplett wechseln, sondern ein Stück weit auch Tilgung ja beinhalten und damit letztendlich peu à peu eben dann doch auch Vermögensaufbau. Denn natürlich ist eine Immobilie am Ende des Tages einfach ein zentraler Vermögensbaustein und eine zu haben ist natürlich besser als eine zu brauchen. Ja, ja, salopp gesagt. Das ist im Zweifel vielleicht so, aber ich glaube, man muss immer auf den individuellen Fall schauen.
Denke ich auch. Macht Sinn. Jetzt hast du gerade gesagt, ein gewisser Anteil an Eigenkapital ist mindestens mal wünschenswert, eher sogar notwendig. Ich bin oft auch konfrontiert worden mit, ja, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt kein Eigenkapital habe, ist die Bank auch bereit, vielleicht 100% zu finanzieren, vielleicht sogar 110 oder 120% zu finanzieren. Jetzt habe ich auch Leute gehört, die mir gesagt haben, ach, die Zeiten sind doch längst vorbei. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen aufräumen. Macht die Bank das? Finanziert die Bank grundsätzlich auch mehr als nur den Kaufpreis? Vielleicht sogar mehr als Kaufpreis plus Nebenkosten? Und wenn sie es tun, unter welchen Voraussetzungen machen die das?
Ja, da muss man sagen, da sind Banken ein Stück weit unterschiedlich unterwegs. Die haben auch eine unterschiedliche Kredit- oder Risikopolitik. Das muss man einfach wissen. Und es gibt Banken, die schließen das einfach kategorisch für sich aus, eine Vollfinanzierung.
Okay,
ja. Ja. Dann gibt es eben Banken, die sagen, ich schließe sogar eine Finanzierung über einen bestimmten Betrag hinaus aus. Ja, also ich finanziere nicht weiter als 80% oder Ähnliches. Ja, aber es gibt eben auch Banken, die sagen, naja, am Ende des Tages schaue ich mir den Kunden an, ja, und schaue sozusagen auf seine individuelle Situation. So, und wenn, nehmen wir jetzt ein Beispiel, ich habe jetzt lange studiert, habe vielleicht vom BAföG gelebt, habe jetzt keine großen Vermögensteile aufbauen können, bin aber ganz pfiffig irgendwie unterwegs und habe jetzt einen guten Job gelandet und will mir jetzt eine Immobilie kaufen, weil ich jetzt eben zu der Kategorie gehöre, die da sagt, ich möchte lieber kaufen als mieten.
Ja.
Und habe ein vergleichsweise hohes Einkommen, aber kein Erspartes. Ja. Dann gibt es eben durchaus auch Banken, die sagen, ja mein Gott, ich schaue mir jetzt den Kunden an, seine Einkommenssituation. Und wenn die, sage ich mal, passt, also du erinnerst dich, ich hatte eben so ausgeführt, diese 30%, 35%, 40% genau, vom nachhaltigen, ja, Einkommen. Wenn das passt, dann gibt es durchaus Banken, die sagen, okay, ich bilde auch eine Vollfinanzierung ab. Das ist dann eine Bonitätsfrage bezogen auf den einzelnen Fall. Es ist aber, weiß Gott, nicht der Regelfall. Also man wird nicht bei jeder Bank offene Türen einlaufen, wenn man sagt, ich möchte eigentlich eine Vollfinanzierung haben. Manchmal, gerade wenn man jetzt sagt, ich nutze die Immobilie, die ich kaufe, nicht selber, sondern ich will sie vielleicht vermieten, also wirkliche Kapitalanlage. Du weißt ja eben, die Schuldzinsen da drauf, steuerlich irgendwie Geld machen und Co., da kann man einfach sagen, je höher der Darlehensbetrag, desto höher auch die Zinsverpflichtung und dann die steuerliche Wirkung.
Ja.
Das heißt, da versucht man natürlich schon bewusst auch, sage ich mal, ein Stück weit zu hebeln und möglichst wenig Eigenkapital oft einzubringen. Da schauen natürlich Banken immer auf Kapitaldienstfähigkeit und andere Themen. Aber ja, die Antwort ist, in einer spezifischen Situation kann es auch eine Vollfinanzierung oder sogar eine 110% Finanzierung, das wäre ja eben die Finanzierung inklusive der Kaufnebenkosten, schon geben, ja.
Ja, okay. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder ganz klassisch im Einzelfall, sich anzuschauen oder zu prüfen. Da müsste dann jeder selber mal mit die Bank fragen, beziehungsweise erstmal vielleicht auf den Kaufpreis und auf sein nachhaltiges Einkommen schauen. Und dann kann er sich ja im Zweifel so ein Stück weit selber schon die Frage vielleicht teilweise beantworten. Lohnt die Nachfrage bei der Bank oder ist das hier eh alles schon so knapp bemessen, dass wahrscheinlich die Antwort eher nein sein wird? Und wenn dann noch kein Eigenkapital dabei ist, gut, dann wird es vielleicht eh schwierig. Ja, aber wie gesagt, der Einzelfall muss da sicherlich genau betrachtet werden.
Ja, genau. Und zur Wahrheit vielleicht gehört eben auch, dass man sagt, jetzt ungeachtet, ob eine Vollfinanzierung oder eben eine Finanzierung unter Einbringung von Eigenkapital, auch ein wichtiger Punkt, dass die Tilgungshöhe passt. Ja, damit man eben auch eine vernünftige Darlehenslaufzeit hat. Ich meine, da achten auch in der Regel natürlich die Banken selber aus Eigeninteresse drauf. Aber das sollte man immer vor Augen haben. Je höher, vereinfacht gesagt, je höher ich die Tilgung wähle, desto weniger Zinsen bezahle ich über Zeit. Ich muss natürlich insgesamt meine Rate aufbringen können. Das muss natürlich alles tragfähig sein. Das ist das.
Absolut, das ist so. Wir schließen daran gerne vielleicht mal an mit einigen gängigen Praxisfragen beziehungsweise Situationen, in die ich immer wieder komme, ja, wo mich die Kunden fragen, na, wie kann man das lösen, wie kann man das machen, ist das realistisch oder nicht? Und da hast du ganz bestimmt die richtige Antwort oder die richtigen Antworten drauf. Ganz bestimmt sogar. Wir fangen mal an mit der Situation, dass sich viele Leute fragen, kann ich habe die Zusage von der Bank für den Kredit, ich habe mich nackig gemacht, die haben sich das alles angeguckt, das passt alles, Eigenkapital ist vorhanden, Gehalt passt, Unterlagen sind alle da, okay, Häkchen dran, Geld wird gerne bereitgestellt, aber aus welchen Gründen auch immer möchte ich ganz gerne den Kredit zu einem späteren Zeitpunkt abrufen. Nicht per sofort ab dem Tag, wo es theoretisch schon ginge, sondern in der Zukunft. Vielleicht wenige Monate oder einige Monate später. Ist das möglich? Geht das? Machen die Banken das mit? Und wenn ja, Stichwort Bereitstellungszinsen vielleicht auch, nimmt die Bank da Geld für oder machen sie das aus Kollegialität oder Nächstenliebe vielleicht auch gegen, ohne Entgelt dafür zu nehmen. Vielleicht erzählst du uns da ein bisschen was zu.
Ja, sehr gerne. Da muss man vielleicht einmal ganz kurz sozusagen in die Bankkalkulation schauen und auch so ein bisschen in die Regulatorik und in die Tatsache, dass natürlich eine Bank letztlich auch ein nach Profit strebendes Unternehmen ist. Ja. Es ist nämlich so, und das muss man vielleicht wissen, wenn eine Bank eine Kreditzusage nach außen verbindlich gegeben hat, dann muss sie diesen Kredit mit Eigenkapital quasi hinterlegen. Also, und dieses Eigenkapital muss ja eine Rendite erwirtschaften. Ja? Das heißt, natürlich muss eine Bank zu irgendeinem Zeitpunkt das kalkulieren, dass sie auf dieses Eigenkapital noch ihre Rendite sozusagen verdient. Und da ist eben schon das richtige Stichwort gegeben. Das ist hier das Thema Bereitstellungszinsen. Also nehmen wir mal einen klassischen Anwendungsfall. Ich kaufe eine Immobilie. Da gefällt mir jetzt aber irgendwo der Bodenbelag noch nicht. Ich möchte energetische Maßnahmen noch ausführen. Ich möchte vielleicht noch eine Photovoltaikanlage aufs Dach legen und auch den Garten nochmal verschönern. So, dann hast du diverse Gewerke, die du einfach über Zeit bringst. Das heißt, du musst vielleicht sofort nach Vertragsabschluss des Kaufvertrages den Kaufpreis erbringen, aber hast dann vielleicht über einen Zeitraum von 6 Monaten oder 12 oder wie auch immer den Umstand, dass du dann diese Sanierungs- und anderen Maßnahmen vollziehst.
Ja.
Und da rufst du natürlich dann das Darlehen auch letztlich ratierlich ab. Also du versuchst ja dann als Kunde zu sagen, Mensch, ich rufe ja nur immer die Beträge ab, die ich brauche. Sonst zahle ich ja schon auf alles Zinsen, obwohl vieles noch in Anführungsstrichen dumm auf meinem Konto dann liegt, bis es abgerufen
wird. Ja.
So, und da bedient man sich dann halt eben dem Instrumentarium von Bereitstellungszinsen als Bank, sodass man im Prinzip sagt, ich habe eine bereitstellungszinsfreie Zeit. Ja. Und wenn die abgelaufen ist, dann zahle ich immer für den Kreditbetrag, der noch nicht abgerufen wurde, ein Bereitstellungszins. Der liegt in der Regel auch unter dem
Zinssatz des Kredits.
Ja, genau. Und am Ende des Tages ist es dann so, wenn der Gesamtkredit eben abgerufen ist, dann habe ich natürlich keine Bereitstellungszinsen mehr, sondern dann zahle ich eben den normalen, in Anführungsstrichen, Kreditzins
ja.
Fortan. Ja?
Ja.
Das ist, und das ist auch was eigentlich mittlerweile gängige Praxis ist, was durchaus auch zum Beispiel, wenn du Förderkredit nutzt, ja, also die zum Beispiel NRW-Bank hier in NRW oder auch die KfW, Förderinstitute geben ja auch Förderkredite, die du über deine Hausbank dann im Durchleitprinzip bekommen kannst. Da gibt es auch teilweise tilgungsfreie Zeiten und auch dann eben gewisse Bereitstellungszinsen. Also das ist ein ganz klassisches, gängiges Instrument und auch ein ganz häufiger Anwendungsfall, dass ich nicht den gesamten Kredit direkt abrufe. Und das ist dann auch so, dass Banken das über dieses Instrumentarium dann auch möglich machen.
Kannst du uns vielleicht grob eine Zeitspanne nennen, wie lange die Bank da mitspielt, ohne Bereitstellungszinsen da zu nehmen?
Ja, also ich glaube, das sind irgendwo 3 bis 9 Monate, je nach Bank und auch Verhandlungsgeschick, ja, muss man sagen.
Ja.
Und dann setzt aber irgendwo wahrscheinlich der Bereitstellungszins normalerweise üblicherweise ein.
Okay, aber 3 bis 6 oder 9 Monate, wie auch immer, das ist ja schon mal eine.
Ja, also du verhandelst ja im Prinzip tatsächlich auch mit einer Bank deine Finanzierung.
Ja,
ja, und da gibt es ja mehrere Komponenten. Der Zins, der Preis, ja, aber natürlich verhandelst du im Zweifel ja auch, wie hoch ist deine Sondertilgung. Das ist ja, muss man auch wissen, für die Bank ein kalkulatorisches Problemchen, weil sie weiß ja nicht, ob sie diese Sondertilgung bekommt oder nicht.
Das entscheidest du ja selbst als Kreditnehmer.
Genau,
ne?
Deshalb hat sie im Prinzip ja diese besagte Kreditzusage oder einen Kredit draußen und hat sozusagen da auch einen Zinsertrag für kalkuliert. Und gegebenenfalls bekommt sie jetzt Teile des Kredites früher zurück. Das muss sie also letztendlich auch ja irgendwie einpreisen. So, und dann eben die dritte Komponente ist dann eben auch die bereitstellungsfreie Zeit, also die zinsfreie Zeit für die Kreditbereitstellung. Auch eine übliche Komponente, die man dann häufig in diesem Gesamtzusammenhang verhandeln sollte.
Ist eine Vorfälligkeitsentschädigung verhandelbar?
Eine Vorfälligkeitsentschädigung, ist die verhandelbar? Ich sag mal, es gibt, da gibt es diverse Urteile zu. Da gibt es auch grundsätzliche, ich sag mal, Usancen, wie eine Vorfälligkeit zu berechnen ist. Mhm. Auch da wird aber regelmäßig drüber irgendwo verhandelt und geschachert. Das kann man sagen. Vorfälligkeit nur für die Zuhörer vielleicht ist ja, wenn ich eben einen Kredit Vorfälligkeit, wie der Name so schön sagt, zurückzahle, dann entgeht der Bank ja sozusagen einen Zinsertrag, den sie vereinnahmt hätte, wäre der Kredit über die gesamte Laufzeit geflossen. So, und dann hat sie eine Wiederanlageprämisse, dann kann sie sagen, wenn dieses Geld zurückgeflossen ist, kann ich jetzt ja wieder anlegen. Zu welchem Zinssatz kann ich das jetzt machen? Und dann hast du gewisse Differenzbetrachtungen, die du dann eben im Rahmen eines Vorfälligkeitsentgeltes ausgleichen musst, sozusagen. Vereinfacht gesagt, um es jetzt zu kompliziert zu machen.
Okay. Ja, ist verstanden. Anderes Beispiel, mit dem ich auch oft konfrontiert werde, Thema Umschuldung. Ich habe einen laufenden Kredit auf meiner aktuellen Immobilie. Kann ich diesen laufenden Kredit auf eine neue Immobilie übertragen? Also sozusagen, wenn ich das jetzt richtig erkläre, die Sicherheit für die Bank im Hintergrund wechselt von Immobilie A auf Immobilie B. Funktioniert das? Machen die das mit?
Ich sag mal, grundsätzlich eher schwierig, das Thema. Also der Regelfall ist eben schon der, dass du deine Immobilie veräußerst, die Bank die Sicherheit freigibt, also sprich die Grundschuld, die auf der Immobilie ja ist. Der Käufer will sie ja lastenfrei haben, weil er muss ja vielleicht wieder selber eine Grundschuld eintragen für seine Bankfinanzierung. Das heißt, du bekommst das Geld aus dem Verkauf und löst dann sozusagen die Verbindlichkeiten bei deiner Hausbank ab, sozusagen. Und in dem Zuge gibt die halt die Grundschulden frei, vereinfacht gesagt. Dass du das überträgst oder ähnliches, ist eigentlich eher unüblich. So, und dann habe ich eben eine neue Immobilie, die ich dann erwerbe von dem Kaufpreis, den ich jetzt erhalten habe, plus vielleicht weitere Finanzierungsmittel, die ich wieder brauche. Und die nehme ich dann auf die neue Immobilie wieder neu auf. So ist eigentlich der Regelfall, sage ich mal. Und so würde ich sagen, alles andere ist sicherlich im Einzelfall auch wieder auf der Betrachtung welcher Kunde und so weiter, ja. Aber im Regelfall würde ich sagen, ist das eher so.
Okay, ja. Das ist tatsächlich ein weiterer Punkt. Viele Leute wollen ganz gerne, wenn sie eine Immobilie verkaufen und eine neue kaufen, eine Zwischenfinanzierung vermeiden und wollen dann sagen dann, ich kriege ja hier irgendwie 800.000 Euro für mein Haus und da vorne will ich aber nur für 500 eins kaufen. Sehen Sie ja, passt ja locker, funktioniert ja, aber bitte doch ohne Zwischenfinanzierung. Das muss alles hier Zug um Zug funktionieren. Ehrlicherweise ein Punkt, wo ich als Makler immer schon mal so mindestens eine Augenbraue hochziehe und sage, oh, mal gucken, ob das am Ende auch funktioniert, weil dass das wirklich zeitlich, das sind ja zwei Sachen, das muss ich dir nicht erklären. Aber das sind ja zwei Sachen, die miteinander erstmal überhaupt nichts zu tun haben. Also wenn du dein Haus 5 Straßen weiter verkaufst, was ich gerne von dir kaufen würde, und ich verkaufe 4, 5 Straßen weiter mein Haus, das eine hat mit dem anderen erstmal nicht viel zu tun. Ja, im Zweifel hast du es dir anders überlegt, verkaufst an wen anderen und dann stehe ich da. Ja, und andersrum eben ganz genauso. Also kann sowas ohne eine Zwischenfinanzierung funktionieren? Wahrscheinlich auch nur im absoluten Best Case, wenn alles übereinander läuft oder alles parallel läuft, aber eine Zwischenfinanzierung ist wahrscheinlich in so einem Fall nicht unüblich, um es mal so zu sagen.
Korrekt. Oder anders gesagt, eine Zwischenfinanzierung ist sehr üblich. Eine Zwischenfinanzierung überbrückt ja im Prinzip, wenn man so sagen will, das Geld, was dir fehlt, in dem Zeitpunkt, wo du es zahlen musst. Also sprich, du veräußerst ja deine Immobilie, ja, und erhältst dafür im Prinzip Geld. So, jetzt ist es ja so, derjenige, der deine Immobilie kauft, will dir aber eigentlich erst das Geld bezahlen, wenn du ausgezogen bist und er den Zugriff auf die Immobilie hat.
Wie das üblich ist, genau.
Genau. Ja. Das heißt, du müsstest mit ihm verhandeln, dass er dir im Prinzip ganz früh den Kaufpreis zahlt, sozusagen, damit du den verwenden kannst, um in der neuen Immobilie, die du kaufen willst, damit teilzufinanzieren. Und das hat man schon am Markt mal gesehen tatsächlich, weil da wirkt natürlich so ein bisschen das Thema ganz knapper Immobilienmarkt, gerade in guten Lagen, dass du wirklich sagen kannst, hey, ich bin bereit, das mitzumachen als Erwerber einer Immobilie, weil ich kriege hier so gut wie keine Immobilien und ja. Jetzt ist sie da.
Ja.
Und jetzt muss ich akzeptieren, dass der Verkäufer da jetzt noch ein Jahr drin wohnen bleibt und will aber trotzdem jetzt schon das Geld von mir haben. Das kannst du natürlich gegen grundschuldliche Absicherung an dem Objekt, das muss man sich im Einzelfall betrachten. Das habe ich durchaus schon auch mal gesehen. Ja, aber der Regelfall und der weit über 90% Fall, sage ich mal, ist schon der, dass du eine Zwischenfinanzierung eben aufnimmst und brauchst. Ja, also ist auch nichts Unübliches an der Stelle und anders funktioniert es dann häufig nicht, weil du Zahlungsziele auf Käufer- und Verkäuferseite nicht so übereinbringst, dass du keine brauchst. Also es ist eigentlich sogar kein Bankthema im klassischen Sinne, sondern es ist eigentlich dein persönliches, wenn du so willst, Verhandlungsgeschick in beide Richtungen, ob dir das gelingt, ohne Zwischenfinanzierung auszukommen. In der Regel würde ich sagen, gelingt das wahrscheinlich nicht. Aber Ausnahmen bestätigen sicherlich die Regel.
Ich wollte es gerade sagen, also auch da wieder die Einzelfallbetrachtung wahrscheinlich. Ja, sehr schön. Das hat mir sehr gefallen. Also ich glaube, das sind wirklich einige gute Punkte gewesen, wo viele Leute sagen, ja, die Situation haben wir gerade oder hatten wir kürzlich oder in die kommen wir vielleicht. Deswegen war das eine große Hilfe, hoffe ich, für viele Leute. Ich verweise an dieser Stelle tatsächlich auch gerne nochmal auf Folge 1 dieser Podcast-Reihe, denn dort war ja der Simon Reiner zu Gast mit dem Thema Energieberatung. Da haben wir viel über potenzielle Fördermittel gesprochen, die ja hier im Kontext einer Immobilienfinanzierung tatsächlich dann nochmal ja, helfen können oder mindestens mal spannend werden, um die Finanzierung zu unterstützen oder zu untermauern. Ich weiß nicht, wie man das am besten formulieren kann, aber also da ging es eben vor allem um das Thema Sanierung von alten Gebäuden. Das heißt, ich kaufe Bestand und brauche dann von der, wir sind, glaube ich, vor allem auf die KfW-Kredite, sind wir da nochmal tiefer eingegangen. Ja, wenn man da einen sogenannten Sanierungsfahrplan beantragt bei einem Energieberater, dann hat man eben, kennst du wahrscheinlich auch die Themen, die Möglichkeit dann von den Banken oder der KfW-Bank Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Und die kommen einem dann im Zweifel zugute hier, wenn es um die Finanzierung, die Gesamtfinanzierung geht.
Genau, also Fördermittel heute nicht Gegenstand, aber trotzdem, das sei der Vollständigkeit halber erwähnt, ein wichtiges Thema bei einer Finanzierung immer bitte mitprüfen lassen an der Stelle. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, es gibt auch durchaus solche Fördermittel, beispielsweise auch in NRW, wo du, wenn du, sag ich mal, jetzt kein hohes Einkommen hast, ja, weil einfach aber eben sozusagen der Wille der Landesregierung oder Bundesregierung, je nach Kontext, ist, dass eben auch, sagen wir mal, junge Familien mit Kindern, die heute keine Immobilien haben, sich trotzdem eine leisten können, dann kriegst du auch wirklich solche Fördermittel, die dann einkommensabhängig sind, mit einem sehr, 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 sehr bevorzugten Zins, ja. Und da siehst du dann teilweise heute sogar Zinssätze, die dann eher bei 1,
selbst
sind.
Heute,
in Aktien. Selbst heute,
wow,
ja.
Okay.
Da, zum Beispiel, wenn man braucht man gar nicht so weit schauen. Unter anderem sitzt sie ja in Münster und in Düsseldorf, die NRW-Bank, in Kombination eben mit dem Bundesland, hat da eben im Prinzip auch solche Programme, andere Förderinstitute natürlich auch. Und das muss man halt eben wissen, und da vergisst man häufig, ja, dass man eben schon auch in der spezifischen Situation eben nicht das hohe Einkommen zu haben, vielleicht schon 1, 2 Kinder zu haben, dass man eben auch hier dann durchaus die Möglichkeit hat, solche Fördermittel mal prüfen zu lassen und gegebenenfalls zu bekommen. Ja, das ist eine Finanzierung natürlich deutlich, deutlich vergünstigt an der Stelle.
Finde ich super, dass du das ansprichst, weil ich glaube, es ist schon oder es entsteht schon oft der Eindruck, dass es heißt, ja, Förderung schon, aber eben nur für den Fall, dass du dann auch das Dach machst und so weiter, aber dass es tatsächlich auch Fördermittel gibt und das kann man hier ja nochmal ganz klar rausstellen, die einfach demjenigen, der hier in Deutschland gerne Eigentum sich anschaffen möchte, unterstützen, das auch zu tun. Ich habe es gerade nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, Deutschland liegt verdammt weit hinten, wenn man sich das Ranking in Europa anguckt, welche Länder oder wenn man sich die Eigentumsquoten in den europäischen Ländern anguckt, da sind wir, ich will jetzt keine Zahl sagen, ansonsten müssen wir das hier nachher schneiden, weil die Zahl nicht stimmt, aber ich meine, dass tatsächlich die Spitzenreiter in Europa, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren das, glaube ich, Serbien, Albanien, so die Richtung, 50% oder um 50% liegt da die Eigentumsquote in Deutschland weit, weit weg davon, sehr weit weg davon. Hast du eine Zahl im Kopf?
Ich habe tatsächlich auch keine Zahl im Kopf. Also ich weiß tatsächlich, dass andere Länder deutlich weiter vorne sind, was die Quote von Immobilieneigentümern angeht als Deutschland. Aber ich kenne tatsächlich auch keine genauen Zahlen.
Aber schön, dass da potenzielle Immobilienkäufer die Möglichkeit oder Eigentümer die Möglichkeit haben, Unterstützung wahrzunehmen, um diesem Immobilientraum ein bisschen näher zu kommen. Sicherlich auch am Ende dann nicht für jedermann oder jeder Frau möglich, aber ja, meine Praxis zeigt auf jeden Fall aktuell, dass es auch im aktuellen Markt- und Zinsumfeld immer noch viele Leute gibt, die mindestens mal wollen. Am Ende braucht man natürlich nicht nur die wollen, sondern auch die können, und da trennt sich ja dann auch die Spreu vom Weizen. Gerade wenn es dann in die Gespräche mit der Bank geht, kommen auch leider dann doch einige wieder mit langen Gesichtern, die sagen, okay, Haus soll 300 kosten, die Bank hat aber gesagt, wir spielen nur bis 230 mit, und dann ist die Euphorie dann auch meist schnell wieder verflogen, je nachdem, wie viel Variabilität im Preis ist und
absolut,
wer da noch so mitbietet, ne? Nee, aber ich glaube, das war's schon. Du hast meiner Meinung nach alle Fragen sehr umfangreich und auf den Punkt beantwortet. In meiner Meinung nach so, dass es verständlich war, auch für die Leute, die sich vielleicht heute zum ersten Mal mit diesem Thema beschäftigen. Deshalb danke ich dir sehr für deinen Einsatz und für deinen Besuch.
Sehr gerne, und vielen Dank nochmal, dass ich heute hier sein durfte.
Immer wieder gerne. Ich glaube, auch über das Thema Finanzierung kann man wahrscheinlich noch die zweite, die dritte.
Und ja, wir haben natürlich, wie du gemerkt hast, du kannst gewisse Themen hier letztlich nur anreißen. Eine Immobilienfinanzierung ist ein komplexes Thema tatsächlich, und du kannst einen Tag über Zinsentwicklung referieren, du kannst Stunden, Tage um Unterlagen und andere Anforderungen sprechen, Laufzeiten und das ist so, das kriegt man sicherlich jetzt hier in diesem Format nicht hin, aber es lohnt sich, möchte ich sagen, sich sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, denn kleine Unterschiede im Zinssatz sind dann doch in absoluten Beträgen hohe Beträge über Zeit, ja, also das ist schon natürlich oft auch eine Lebensentscheidung, eine Immobilie anzuschaffen und eine Finanzierung aufzunehmen. Und die sollte dann schon wirklich auch gut austariert sein nach den individuellen Wünschen, die ich dann eben auch habe, was Zinssicherheit und so weiter angeht. Ja, deshalb unbedingt im Detail mit beschäftigen.
So sieht das aus. Alles klar. Frank, herzlichen Dank für deinen Besuch, und damit, ja, bis bald. Wir hören uns. Mach's gut.
Sehr gerne. Bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.